Glaube versus Erfahrung. Glaube steht gegen die Erfahrung. Erfahrung steht gegen das, was wir glauben. Erfahrung eingekästelt in eine Box. Wir sind gespannt, Martin, in welche Gedanken du uns mitnimmst, und das ist mitten in den Alltag rein. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Eine Frage, die uns alle angeht. Wir freuen uns, dass du da bist, Martin, und es geht los.
Sehr schön, auf los geht's los. Danke. Ja, ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht auch ein interessantes Thema für uns. Es ist ein Thema, das mich selber schon einige Zeit jetzt beschäftigt. Das Thema, was, wenn Gott nicht in meine Schachtel, in meinen Schuhkarton passt? Was, wenn es Momente gibt in meinem Leben, wo ich zwar etwas glaube, aber das, was ich glaube, nicht mit dem übereinstimmt, was ich erlebe? Und über das möchte ich vielleicht ein paar Gedanken, und nicht vielleicht, sogar ganz sicher, ein... Oh, das singt wer schön da draußen. Euch mitgeben. Ich möchte euch aus dem Matthäusevangelium ein paar Verse vorlesen, aus dem 11. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Da heißt es, nachdem Jesus seine 12 Jüngern diese Anweisung gegeben hatte, zog er weiter, um in den Städten des ganzen Landes zu lehren und zu predigen. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage: Bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Es ist eine interessante Geschichte, weil wir die Geschichte vielleicht vom Johannes des Täufers ein wenig kennen. Johannes hatte ja eine ganz besondere Erfahrung mit Jesus gehabt. Dazu möchte ich dann gleich ein bisschen eingehen. Ich habe euch ja schon erzählt, wir haben bei uns im Taunhof auch so Kurzzeitbibelschulen. Ich denke, ich habe euch schon davon erzählt, es ist gerade jetzt noch eine Kurzzeitbibelschule am Laufen. Im Frühjahr, das sind immer so 8 Wochen lang, ist jetzt die 6. Woche oder 5. Woche, glaube ich jetzt. So 2 Wochen, glaube ich, geht es noch, 6 Wochen. 6. Woche. Und dann haben wir nochmal im Herbst eine Bibelschule mit 12 Wochen. Und immer wenn dann die Bibelschüler nach Hause gehen oder bevor sie nach Hause gehen, da frage ich sie immer und ermutige sie einfach auch, mit uns in Kontakt zu bleiben. Weil wenn man mal so eine Zeit lang zusammen ist in einer Bibelschule, da erlebt man ja auch einiges und wächst auch wirklich in seinem Glauben. Es ist eine intensive Zeit, wo man sich mit Gottes Wort beschäftigt und die Gemeinschaft erlebt. Und dann sage ich immer, komm, schreibt uns mal ein E-Mail oder einen Brief nach einem paar Monaten, einem Jahr oder so und erzählt uns mal, wie es euch nach so einer Bibelschule geht. Und hier ist, was manche Studenten geschrieben haben. Von der Bibelschule zu Hause angekommen, erlebte ich eine gewaltige Enttäuschung. Ja, es war gut, meine Familie wiederzusehen und das Essen meiner Mutter zu genießen. Aber selbst das hat mich aus meiner geistlichen Wüste, in der ich mich plötzlich befand, nicht rausgeholt. Da gibt es Leute, die studieren für 2 oder 3 Monate die Bibel, erleben ein wirkliches Highlight auch in ihrem Leben, lernen mal auch so in ihrem Glauben das erste Mal auf eigenen Beinen zu stehen, dann gehen sie nach Hause und das Erste, was sie erleben, ist eine gewaltige Enttäuschung. Eine geistliche Wüste. Oder eine andere hat geschrieben, den geistlichen Höhenflug, den ich in der Bibelschule erlebte, verschwand sehr schnell und ich prallte mit einem dumpfen Schlag auf. Ich habe meine Morgenandacht aufgegeben, das Bibellesen und fühlte, als wüsste ich gar nicht mehr, wie man betet. Und wisst ihr, das ist etwas, das vielleicht manche hier in diesem Zelt auch schon hin und wieder erlebt haben. Du weißt zwar, dass das, was du über Gott weißt, die Wahrheit ist. Und du weißt, dass Gott schon viel in deinem Leben getan hat, aber da gibt es Momente in deinem Leben, wo du denkst, ich weiß ja nicht mal, wie ich mehr beten soll. Ich fühle mich so weit weg von Gott, ich fühle mich, als wäre ich in einer geistlichen Wüste. Und da gibt es immer wieder Zeugnisse von Menschen, jung oder alt, die so voll Feuer und Flamme sind für Jesus, aber dann kommt plötzlich etwas in ihrem Leben daher, das ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht und plötzlich merken sie, befinden sich in einer geistlichen Wüste und plötzlich merken sie, dass das, was sie für so viele Jahre geglaubt haben und festgehalten und sogar ihr Leben darauf gebaut haben, plötzlich nicht mehr mit dem übereinstimmt, was sie jetzt erleben. Wer von euch kann sich mit dieser Situation identifizieren? Ja, habe ich mir gedacht, schon einige. Also ihr wisst genau, wovon ich spreche. Und es kommen eben immer wieder Zeiten, wo du zwar sagst, ich glaube, dass Gott ein guter Gott ist, aber ich erlebe gerade genau das Gegenteil. Irgendetwas Tragisches ist passiert, habe keinen Job, habe keine Familie, irgendwas ist passiert und so weiter. Und du weißt, so weil die Bibel ja ganz klar sagt, und bis jetzt hast du auch nichts anderes gehört, als dass Gott ein liebender Gott ist. Aber das, was du jetzt erlebst, ist genau das Gegenteil. Ja, ich glaube, dass Jesus mich liebt, aber ich fühle gerade, dass ich ihm völlig egal bin. Weil obwohl es mir ja nicht gut geht, spüre ich nur Leid und Kummer, aber keine Liebe Gottes. Und da gibt es einen Ausdruck dafür in der Psychologie, das müsst ihr euch überhaupt nicht merken, aber das nennt man dann so diese kognitive Dissonanz. Und eine kognitive Dissonanz, habt ihr auch nachlesen müssen, was das bedeutet, das ist so eine erkennende Unstimmigkeit, also Unstimmigkeit, das merkt ihr euch. Und diese Unstimmigkeit beschreibt eine innere, manchmal sogar schmerzhafte Anspannung, die hervorgerufen wird, wenn unsere Erfahrungen nicht mit unserem Glauben oder unserem Glaubenssystem übereinstimmen. Und dann erleben wir genau diese Unruhe, wenn das, was ich glaube und das, was ich als mein Glaubenssystem bezeugen würde, plötzlich nicht mehr mit dem übereinstimmt, was ich jetzt in dem Moment erlebe. Und das nennt man dann eine kognitive Dissonanz. Ich weiß nicht, wer von euch noch den Bruce Springsteen kennt. Ja, die ältere Generation kennt ihr noch. Ja, ein paar Sänger. Okay, super Sänger, hat aber echt schöne Lieder geschrieben. Und ein Lied ist das Lied Blutsbrüder. Und da schreibt er unter anderem, was einst schwarz-weiß erschien, verwandelt sich plötzlich in so viele Schatten von Grau. Und es gibt viele Menschen, die genau das erleben, wo plötzlich was so klar war, schwarz-weiß. Wir lieben es ja immer so schwarz-weiße Antworten zu geben. Speziell die Deutschen und die Österreicher. Gell? Ist ja alles so schwarz-weiß. Entweder richtig oder falsch. Es gibt ja nichts zwischendrinnen. Aber meistens tendieren wir dazu, schwarz-weiße Antworten zu geben auf farbenreiche Fragen und merken plötzlich, vielleicht ist gar nicht alles so schwarz und weiß. In der Musik, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus in der Musik, und ich weiß nicht, wer von euch ein Jazz-Fan ist. Gibt es Jazz-Fans unter uns? Ja, nicht allzu viel, habe ich mir auch fast gedacht. Ich war auch jahrelang ein Verfechter von Jazz. Nicht wirklich Verfechter, aber ich konnte mit Jazz nichts anfangen. Und seit einigen Jahren hat es bei uns, gibt es immer so kleine Live-Konzerte, und seitdem liebe ich Jazz. Also habe ich richtig lieb gewonnen. Aber wenn du so einen richtigen, urigen Jazz hörst, nur so über ein Radio, für mich war das lang immer so, das ist ein Haufen Töne und rhythmisch irgendwie zusammengebastelt. Das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich habe diese Musik nicht verstanden. Und da gibt es ja etwas, das nennt man so diesen Offbeat. Das ist ja dieser Schlag zwischen den Schlägen, der Ton zwischen den Tönen, der aber irgendwo meistens im Jazz gesetzt wird und alles irgendwie für meine Ohren völlig aus dem Rhythmus bringt. Und das nennt man dann auch so. Und es kommt eigentlich einem vor wie so ein Zusammentreffen von einander widerstrebenden Tönen, die zusammen keinen Sinn ergeben. Das war Jazz für mich für viele Jahre. Auch heute noch, kommt ein bisschen drauf an, auf den Stil. Aber so ist es auch manchmal mit unserem Glauben. Und genau diesen Offbeat, genau diese Dissonanz hat auch Johannes der Täufer erlebt. Ich lese euch noch ein paar andere Verse vor, nämlich aus dem Johannesevangelium, wo wir das Zeugnis des Johannes lesen. Johannes Kapitel 1, Vers 32, da heißt es: Und Johannes zeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und auf ihm, auf Jesus, bleiben. Und ich kannte ihn nicht, aber der, der mich sandte, mit Wasser zu taufen, Gott, der sprach zu mir: Auf welchen du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der im Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge es, sagt Johannes, dass dieser der Sohn Gottes ist. Was für ein Erlebnis muss das gewesen sein für den Johannes des Täufers, als er gilt ja so als der letzte Prophet. Und der Johannes der Täufer hat immer ganz glasklar über den Messias gepredigt und prophezeit. Und dann hatte dieses einzigartige Erlebnis, ich wäre gerne dabei gewesen, wo er über den Messias predigt und plötzlich steht Jesus vor ihm und möchte, dass Johannes ihn tauft. Und dann tauft Johannes den Jesus und nachdem er aus dem Wasser aussteigt, öffnet sich der Himmel, eine Taube kommt herunter und genau das, was Gott zu Johannes gesagt hat, ist in diesem Moment eingetroffen. Die Taube kommt runter, sitzt sich auf den Jesus drauf, die Stimme Gottes sagt: Dies ist mein geliebter Sohn. Und Johannes weiß in diesem Moment, das ist der Messias. Zweifellos, es gab in diesem Moment keinen Zweifel, dass dieser Jesus der Messias ist, der kommen soll. Das war für Johannes ganz klar. Aber plötzlich ändert sich etwas in seinem Leben. Er legt sich mit dem König Herodes an, beziehungsweise mit seiner Frau. Dann kommt er ins Gefängnis. Später dann wird er ja enthauptet, aber in der Zeit, wo er im Gefängnis sitzt, da bekommt er zwar ein bisschen was mit, was Jesus so macht, aber er schickt dann seine eigenen Jünger raus, weil er selber hat im Gefängnis nichts mitbekommen und sagt: Geht mal schauen, was dieser Jesus so macht da draußen und berichtet mir. Und dann kommen seine Jünger zurück und dann erzählen sie ihm, ja, dass heute die Lahmen wieder gehen können und er heilt sie und sogar Tote hat er zum Leben erweckt und so weiter. Alles gewaltig schöne, gute Sachen, aber es war nicht das, was Johannes erwartet hat. Johannes und so viele andere haben nicht mehr erwartet, dass Jesus kommt wie ein brüllender Löwe, der sie endlich aus dem Reich der Römer wieder befreit, aus der Herrschaft der Römer und sie wieder zu einem eigenen Volk macht. Das lesen wir dann im 1. Mose Kapitel 49. Da ist die Rede von dem Jungen, von dem Löwen Judas, von dem Stamm Juda. Also der Messias war immer so angesehen als der Löwe Judas, der dann kommt, um die Herrschaft wieder aufzurichten sozusagen. Aber alles, was Johannes hört, war: Blinde werden sehen, Lahme wandeln, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden aufweckt, Arme wird die gute Botschaft verkündigt. Aber nichts von dem hat Sinn gemacht für Johannes. Und Johannes erlebt in diesem Moment einen Bruch zwischen dem, was er bis jetzt über diesen Messias geglaubt hat, und dem, was er jetzt in diesem Moment im Gefängnis erlebt. Er erlebt diese Dissonanz, diesen Spalt zwischen Glauben und Erfahrung. Ein gewisser Autor, Scott Kearns, der hat es mal so ausgedrückt. Er sagt: Diese Erfahrungen können erleuchtende Momente sein, wo wir unser Leben in einer furchterregenden und miserablen Leere sehen. Momente, wo all unsere bequemen Vermutungen sich als falsch oder irreführend erweisen oder zumindest unvollständig sind. Das heißt, er sagt: Ja, wir machen Erfahrungen, das machen wir ständig. Ja, wir haben ein gewisses Bild von Gott, das uns auch mitgegeben worden ist von unseren Eltern, von unseren Gemeinden, von unseren Freunden und so weiter. Wir haben uns unsere Schuhkarton gebastelt, unser Glaubenssystem. Und jetzt plötzlich erleben wir, dass Gott nicht mehr im Schuhkarton ist und mit dem kommen wir nicht zurecht. Weil all unser Glaubenssystem ist das, was da reinpasst. Und plötzlich merken wir aufgrund einer Erfahrung, die wir machen, Gott passt plötzlich nicht mehr in meinen Schuhkarton hinein. Irgendwie passt da was nicht zusammen. Und all das, was Gott innerhalb diesen Kartons macht, das können wir ja irgendwie auch noch einordnen und verstehen. Aber sobald Gott unseren Schuhkarton verlässt, geraten wir in einen Konflikt, weil die Dinge, die nicht in unseren Schuhkarton passen, wir nicht mehr verstehen. Und wisst ihr, das widerstrebt oft unserem menschlichen Bedürfnis nach einem berechenbaren Gott. Wir wollen ja eigentlich insgeheim, dass unser Gott ein berechenbarer Gott ist und dass unser Glaube ein unangefochtener Glaube ist. Es wäre so gut, wenn Gott berechenbar wäre, weil dann könnten wir genau mit Gott planen, was er für mein Leben tun soll. Und wir verneinen oft Aussagen, wie zum Beispiel, wenn es heißt im Römerbrief, wo Gott sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So erbarmt es sich nun, wessen er will und verstockt, wenn er will. Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Das sind so Verse. Erstens machen sie für uns überhaupt keinen Sinn und zweitens passen sie nicht in unseren berechenbaren Glauben hinein. Und nun ist natürlich die Frage, wo erleben wir immer wieder, vielleicht sogar täglich, diese Dissonanz. Und ich kann nur von mir sprechen oder von dem, was ich manchmal auch höre und erlebe. Ein Bereich, ich möchte euch nur drei Bereiche weitergeben, es gibt bestimmt vieles mehr, aber ein Bereich ist immer dieser Bereich der Beziehungen. Wir haben ja heute schon darüber gesprochen. Da gibt es vielleicht welche, die sagen, ich bin mir ganz sicher, dass Gott den richtigen Partner hat für mein Leben. Irgendwie habe ich das Gefühl, Gott schenkt mir einen Partner, mit dem ich dann mein Leben mit ihm teilen kann. Und dann werden sie 30, dann werden sie 40, dann werden sie 50 und irgendwie hat Gott immer noch keinen Partner mir zur Seite gestellt und jetzt ist die Frage, was ist schiefgelaufen? Entweder habe ich irgendwie Gottes Stimme nicht ganz klar verstanden oder Gott hat mich nicht ganz klar verstanden. Irgendwo ist da eine kleine Unstimmigkeit zwischen mir und Gott. Oder andersrum, habe ich auch heute kurz erwähnt, manche sind sich so sicher, dass der Partner, den Gott mir zur Seite gestellt hat, der Partner ist für mein Leben. Und es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass wir ein Leben verbringen für den Rest unseres Lebens und nach 2 Jahren sind sie plötzlich geschieden. Was ist schiefgelaufen? Hat Gott einen Fehler gemacht? War es vielleicht doch nicht der von Gott gesandte Partner für mich? Und speziell in Beziehungen erleben viele Menschen genau immer wieder diese Dissonanz, wo du vielleicht dir selber ein gewisses Glaubensbild von Gott zusammengepuzzelt hast, aber das nicht mit dem übereinstimmt, was du gerade erlebst. Ein anderer Bereich ist der Bereich des Gebetslebens. Meine kleine Tochter, als sie im Kindergarten war, mit 3, 4 Jahren alt, da konnte sie schon einen Skikurs besuchen, weil bei uns im Kindergarten Skischulen teilweise Skikurse anbieten. Und meine Tochter wollte unbedingt in diesen Skikurs teilnehmen. Und jetzt war es aber so, da ist sie genau in dieser einen Woche, wo dieser Skikurs angeboten wurde, ist sie krank geworden und konnte sie nicht teilnehmen. Ja, haben wir gesagt, nicht so tragisch, nächstes Jahr kommt wieder ein Jahr und dann können wir diesen Skikurs vielleicht besuchen. Das nächste Jahr kommt, wir wussten, der Skikurs kommt, wir haben noch dafür gebetet. Und obwohl wir dafür gebetet haben, ist sie wieder genau in der Woche krank geworden. Und da denkst du, Gott, jetzt hat es letztes Jahr nicht geklappt, jetzt haben wir noch dazu gebetet und nicht nur hast du unsere Gebete nicht erhört, genau das Gegenteil ist eingetroffen. Das ist ja oftmals auch in unserem Gebetsleben so. Ich habe jetzt vor einiger Zeit mal ein Buch gelesen über Gebet, auch mit dem Titel, was, wenn Gott mein Gebet nicht erhört? Vom Jerry Sitzer, sehr empfehlenswert. Und da schreibt er auch von einer Erfahrung, wo sie mal als Familie zusammengesessen sind zum Frühstückstisch und sie haben noch gebetet, wie man halt so betet beim Frühstück. haben sie für den Tag getankt und alles Mögliche. Und seine Frau gemeinsam mit der Tochter und der Oma, also mit seiner Mutter, wollten dann einkaufen fahren in die Nachbarstadt. Und dann haben sie noch für Bewahrung gebetet etc. Dann sind sie losgefahren. Ein paar Stunden später kommt der Telefonanruf, Verkehrsunfall. Tochter gestorben, Mutter gestorben, Frau gestorben, alle tot. Und jetzt ist er am Boden zerstört, weil er sagt, Gott, jetzt haben wir gerade noch dafür gebetet und nicht nur, dass du unser Gebet nicht erhört hast, dass du unsere Familie bewahrst, sondern genau das Gegenteil ist eingetroffen. Und dann beschreibt er, wie er damit umgegangen ist. Und dann erlebt man so eine Dissonanz und dann lesen wir zum Beispiel in der Heiligen Schrift, wo Jesus selber sagt, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an, und die Tür wird euch geöffnet werden. Oder wo es heißt, hört auf meine Worte, ihr könnt beten, warum ihr wollt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es erhalten. Und dann denkst du, Gott, wo liegt das Problem? Ich bete schon so lange für eine Sache und noch immer hat sich nichts getan. Ich bete schon so lange, dass du dies und jenes in meinem Leben tust oder veränderst, aber noch immer nicht hat sich irgendetwas verändert. Und dann kommt man auch in unserem Gebetsleben genau in diese Unstimmigkeit, weil wir zwar andererseits glauben, wir haben einen allmächtigen Gott, der uns liebt, der uns nie mehr auferlegen wird, als wir tragen können, aber das, was wir gerade erleben, ist genau das Gegenteil. Und ein anderer Punkt, wo wir das immer wieder erleben, ist genau eben in diesem Punkt im Leid und Katastrophen. Wir hatten jetzt vor kurzem auch wieder eine Skitourenwoche bei uns, letzten Winter. Und dann kam ein Vater, ein Mann zu uns, der hat mir auch seine Geschichte erzählt, wo sein Sohn in Afrika war, auf Einsatz, Missionseinsatz oder was er da getan hat. War, glaube ich, erst so 21 Jahre alt. Dann hat er dort irgendeinen Infekt bekommen und ist krank geworden. Und es ist so schnell gegangen, ist er gestorben an dieser Krankheit und die Eltern konnten sich nicht mal von ihrem Sohn verabschieden, weil alles so schnell gegangen ist. Und dann hat er gesagt, das hat unseren Glauben mal so richtig durchgerüttelt. Weil wir eigentlich dachten, Gott ist ein Gott, der auch auf unsere Gebete erhört. Und jetzt erleben wir eigentlich genau das Gegenteil. Aber was mir immer wieder ermutigt, und wir erleben ja selber auch immer wieder diese Dissonanz, ist, dass es auch in der Bibel schon immer wieder Leute gegeben hat, die genau diese Unstimmigkeit, genau diese Dissonanz erlebten. Der Abraham zum Beispiel. Abraham wird versprochen, dass er einen Sohn bekommen wird, den Isaak, dass er Nachkommen haben wird, so zahlreich wie die Sterne und so weiter. Und dann hat er diesen Sohn und dann sagt Gott zu Abraham, und jetzt möchte ich, dass du diesen Sohn auf dem Berg opfern wirst für mich, auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Und da kann ich mir gut vorstellen, auch wenn es nicht geschrieben steht, dass Abraham sich gedacht hat, Gott, ich glaube, wir haben da irgendetwas falsch verstanden. Du hast gesagt, dass du mir einen Sohn schenkst und viele, viele, viele Nachkommen. Und jetzt soll ich diesen einen, meinen geliebten Sohn, opfern. Wie passt das mit dem zusammen, was du mir versprochen hast? Oder Hiob. Hiob, einer der gerechtesten Menschen auf Erden überhaupt. Das liest du in den ersten paar Versen im Hiob im Alten Testament, wo Gott zu Satan sagt, als Satan zu Gott kommt und sagt, schau dir diesen Hiob an, den werden wir jetzt einmal prüfen. So. Und Gott sagt, zu Satan sagt er, dieser Hiob ist gerecht wie kein anderer. Keiner ist so gottesfürchtig und gerecht auf der ganzen Erde wie dieser Hiob. Und trotzdem erlebt genau dieser Hiob eine völlige Katastrophe. Alles wird ihm genommen, Menschen starben, er wurde krank und so weiter, gerade dass er sein Leben selbst nicht verloren hat. Und man denkt sich, wie kann das sein? Warum erwischt es einen Menschen, der so gerecht ist wie Hiob? Oder der König David, das ist ein klassisches Beispiel. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, wo Gott selbst sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und dennoch kommt David immer und immer wieder in diese Unstimmigkeit, wo er Gott anklagt und fragt, Gott, wo bist du? Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man mit derartiger Dissonanz um? Da möchte ich euch drei Beispiele nur geben, die möglicherweise eine Antwort für dich sein könnten. Eine Möglichkeit, mit so einer Dissonanz umzugehen, ist, dass man einfach aufhört, Gott zu vertrauen. Das wäre eine Möglichkeit. Wir hatten auch mal eine Studentin bei uns, die kam aus Amerika, die war 19 Jahre alt, sie ist jetzt schon wieder ein paar Jahre aus. Sie kam zur Herbstbibelschule für 3 Monate und das Erste, das sie mir gesagt hat, war, ich bin Atheist, ich glaube nicht an Gott, aber jetzt bin ich mal hier zur Bibelschule, mal schauen, was hier so alles erzählt. Habe ich gesagt, willkommen zur Bibelschule, dich werden wir auch noch zurechtbiegen irgendwie so. Gell? Habe ich mir gedacht, habe ich nicht gesagt. 3 Monate sind vergangen und sie ist genau so gefahren, wie sie gekommen ist, als bekennende Atheistin. Aber natürlich habe ich mir viel Zeit genommen während der Bibelschule, um nachzuforschen und zu lernen, warum sie so der Überzeugung ist, dass es keinen Gott gibt. Ich kann mir ja gut einreden lassen und das kann ich auch so stehen lassen, wenn Menschen sagen, ich glaube nicht an einen Gott. Das ist ja eine Sache. Aber zu sagen, Gott gibt es nicht, das kann ich so nicht stehen lassen. Und dann habe ich sie gefragt, warum bist du so überzeugt, dass es keinen Gott gibt? Und dann hat sie mir genau wieder so ein Beispiel erzählt, hat gesagt, mit 13 Jahren ist mein Vater verstorben, ich habe meinen Vater von Herzen lieb gehabt und in dem Moment, als mein Vater gestorben war, war ich am Boden zerstört und habe gesagt, wenn das geschieht und ein Gott so etwas zulässt, dann kann es für mich keinen Gott geben. Und hat aufgehört, Gott zu vertrauen, weil Gott etwas in ihrem Leben getan hat oder weil sie etwas erlebt hat, das sie nicht einordnen konnte. Komme übrigens immer mehr drauf, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon manchmal erlebt habt, aber ich habe schon mit vielen Menschen gesprochen, die so überzeugt waren, dass es keinen Gott gibt. Die meisten dieser Menschen, die so überzeugt sind, dass es keinen Gott gibt, sind deshalb so überzeugt, weil sie irgendetwas Tragisches erlebt haben. Und aufgrund ihrer tragischen Erlebnissen oder Dinge, die sie nicht einordnen können, kommen sie zu dem Schluss, wenn das geschieht, kann es keinen Gott geben. Das ist eine Möglichkeit, wie man mit so einer Dissonanz umgehen kann. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man versucht, mit Antworten diese Dissonanz wegzuerklären. Hans-Peter Reuer ist vielen von uns hier ein Begriff. Mein Vorgänger, mit dem ich 16 Jahre zusammengearbeitet habe und ihn schon lange gekannt habe zuvor. Als er vor fast 4 Jahren starb an diesem Paragleitunfall, hat es natürlich auch mir den Boden unter den Füßen weggezogen, ganz ehrlich gesagt. Ich habe sehr gern mit ihm zusammengearbeitet und das war natürlich keine leichte Sache. Und es war genau in dieser Zeit, wo sowieso so viele Fragen da sind. Wie geht es weiter? Wie geht man selber damit um? Und so weiter. Sind immer wieder Leute gekommen und haben gesagt, ich weiß, warum das passiert ist. Aber ich sagte, das ist interessant, dann bist du wahrscheinlich der Einzige hier in der ganzen Welt, der weiß, warum das passiert ist. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Antworten ich bekommen habe und wie viele Begründungen, warum ein Mensch wie Hans-Peter Reuer so plötzlich so tragisch verunglücken muss. Und es kam immer wieder irgendwelche Geschichten und ich konnte sie am Ende nicht mehr hören, weil sie mir bisher oben gestanden sind und ich gesagt habe, was soll das? Eine ist überhaupt mal gekommen und hat gesagt, ja, ich weiß, warum Gott den Hans-Peter nach Hause geholt hat. Er war einfach müde. Er war müde vom lauter Dienst und vom Arbeiten und so. Und jetzt hat Gott sich gedacht, er holt sich ihn nach Hause, weil dann ist er erlöst von seinem Leid. Wie falsch kann das sein? Unglaublich. Aber seht ihr, so sind wir Menschen. Wenn wir etwas nicht einordnen können, dann versuchen wir es zu erklären, damit diese Unstimmigkeit irgendwie einen Sinn ergibt in unserem Leben. Aber wisst ihr, wahrscheinlich sind 99% dieser Antworten alles andere als richtig. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, Dinge zu beantworten, die wir nicht verstehen. Aber es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, mit so einer Unstimmigkeit umzugehen. Es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der derartige Dissonanz öfters erfahren hat als der König David im Alten Testament. Wenn man so die Psalme durchliest, dann hört man und liest man immer wieder von diesen Klagepsalmen, wo David sich fühlt, dass Gott ihn in den Stich gelassen hat und so weiter. Ich lese euch hier ein paar Verse vor, Psalm 10 zum Beispiel, Vers 1. Herr, warum bist du so weit weg? Warum lässt du uns im Dunkeln umherirren, wenn wir dich am nötigsten brauchen? Das kennen wir vielleicht, oder? Oder Psalm 13. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange noch soll Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich mir wieder zu und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und Mut gewinnen, sonst holt mich noch der Tod. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal so. Gott, wenn du jetzt nicht bald eingreifst, dann holt mich noch der Tod, dann verzweifle ich. Aber wisst ihr, wenn du diese Psalmen liest, dann musst du diese Psalmen immer bis zum Ende lesen. Denn eines, was König David gelernt hat, war, dass obwohl er immer wieder Gott auch angeklagt hat und sein Herz ausgeschüttet hat vor Gott und ehrlich war zu Gott, hat er am Ende seine Anklage immer wieder umgewandelt in Anbetung. Zuerst klagt er an und am Ende betet er an. Das lesen wir dann auch wieder. Wieder im selben Psalm, wie gesagt, Psalm 10. Herr, warum bist du so weit weg? Warum lässt du uns im Dunkeln umherirren? Und dann zum Schluss sagt er in Vers 16, der Herr ist König für immer und ewig, seine Feinde müssen aus Israel verschwinden. Psalm 13, Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du mich? Etc., etc. Und dann in Vers 6 lesen wir, ich aber vertraue deiner Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn Achtung, du hast mir Gutes getan. Unglaublich. David hat gelernt, seine Anklage nie bei der Anklage stehen zu lassen, sondern immer sich wieder hingewandt zur Anbetung, weil er weiß, auch wenn ich vieles nicht verstehen kann, Gott ist immer noch dasselbe. Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst meine Stimme nicht? Mein Gott, den ganzen Tag rufe ich, aber du gibst mir keine Antwort. Ich rufe in schlaflosen Nachtstunden, aber ich finde keine Ruhe. Und dann heißt es in Vers 4, du bist doch der heilige Gott. Dein Volk Israel lobt dich mit seinen Liedern. Das ist eine andere Möglichkeit, wie man mit so einer Unstimmigkeit umgehen kann. Indem man lernt, seine Anklage zu verwandeln in Anbetung. Und wisst ihr, es gibt viele, viele Dinge in unserem Leben, die werden wir nie verstehen können. Jesus sagt selbst zu seinen Jüngern, das Reich der Himmel ist wie ein Geheimnis. Wir können nicht alles verstehen. Aber wir können Gott anbeten, weil Gott immer noch dasselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Ein lieber Freund war mal bei uns zu Upward Bound, das ist so ein fünfwöchiges Bergprogramm, kam aus Amerika, so in meinem Alter, hat auch zwei Kinder und dann hat er sein Zeugnis gegeben und dann hat er uns erzählt, wie er als Polizist in Amerika gearbeitet hat und es war seine Leidenschaft, er liebt es, seinen Beruf als Polizist auszuüben, aber irgendwann hat er mal so eine chronische Krankheit bekommen und dann konnte er so seinen Beruf nicht mehr ausüben, wie er es hätte sollen und dann hat man ihn gefeuert und er hatte keinen Job mehr aufgrund seiner Krankheit. Und das hat ihm ziemlich zugesetzt. Und dann war er eine Zeit lang arbeitslos und dann ist er eines Tages nach Hause gekommen und dann hat er plötzlich bemerkt, dass ihn seine Frau verlassen hat. Von heute auf morgen, er wusste überhaupt nichts davon, plötzlich war sie weg, hat die beiden Kinder mitgenommen und dann ist er auf seinem Boden gesessen, hat er gesagt, im Wohnzimmer, er hat noch die Fußtritte im Wohnzimmer von seinen Kindern gesehen und er hat nur noch geheult, weil er plötzlich merkte, Gott hat ihm alles genommen, was er lieb gehabt hat. Seine Frau, seine Kinder, seine Arbeit, seine Gesundheit, einfach alles. Und dann hat er gesagt, war ich so am Boden zerstört und ich habe gedacht, so was mache ich jetzt. Und er hat gesagt, ich hatte drei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, hat er gesagt, wäre, ich gehe einfach in die Küche rüber, da liegt noch mein Revolver von meinem Beruf und ich mache einfach Schluss mit meinem Leben, das wäre das Beste und das Einfachste. Und dann hat er gesagt, die zweite Möglichkeit wäre gewesen, ich hätte meine Faust Gott gegengehoben und habe gesagt, Gott, warum tust du mir das an? Und ich höre auf, Gott zu vertrauen. Weil wenn Gott so etwas zulässt, wie kann ich dann Gott noch länger vertrauen? Oder er hat gesagt, die dritte Möglichkeit wäre, ich gehe auf die Knie und sage, Gott, ich verstehe das nicht, aber ich möchte lernen, dir zu vertrauen. Und nach einigen Jahren, wo er diese Geschichte erzählt, hat er gesagt, ich bin so dankbar, dass ich mich für die dritte Option entschieden habe, denn jetzt weiß ich, was es heißt, ein Jünger Jesu zu sein. Und ich kann nicht mehr auf ein Kreuz schauen, ohne dabei Tränen in den Augen zu haben, weil ich weiß, was es Jesus gekostet hat, meine Sünden mir zu vergeben und mich zu lieben. Mittlerweile ist er wieder verheiratet, hat, glaube ich, noch ein paar Kinder bekommen, es geht ihm gut. Und ich habe ihm einmal, da habe ich eine Predigt über Liebe vorbereitet und da habe ich irgendwie an dieses Zeugnis von Marty, so heißt der, gedacht. Und da haben wir gedacht, jetzt schreibe ich ihm mal ganz ehrlich und frage ihn, wie er darüber gedacht hat in dieser Zeit oder wie er über die Liebe Gottes gedacht hat in dieser Zeit. Ob er wirklich an die Liebe Gottes geglaubt hat in dieser schweren Zeit. Und er hat mir zurückgeschrieben und hat gesagt, weißt du Martin, wäre es nicht um der Liebe Gottes willen, wäre ich heute nicht mehr hier. Es war die Liebe Gottes, die mich durch diese schwere Zeit getragen hat. Ich habe es nicht verstanden, aber ich bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, Gott, ich verstehe es nicht, aber ich möchte lernen, dir zu vertrauen und dir nachzufolgen. Oswald Chambers hat das mal so ausgedrückt: Erfahrungen sind nie die Grundlage unseres Glaubens, sondern sie sind immer ein Durchgang zu dem, an den wir glauben. Viele Menschen würden sagen, meine Erfahrungen, die ich mache, die sind mein Fundament für mein Glauben. Viele sagen, ja, wenn Gott das in meinem Leben tut, und wenn ich das mit Gott erlebe, dann bin ich bereit, Gott wirklich zu vertrauen. Aber Gott funktioniert leider nicht so. Und Oswald Chambers, und das gefällt mir so, wenn er sagt, Erfahrungen sollten nie die Grundlage, nie das Fundament unseres Glaubens sein. Denn wenn du dein Leben auf deine Erfahrungen baust, wenn du dein Glauben auf deine Erfahrungen baust, dann wirst du immer eine Achterbahn erleben, sondergleichen. Weil manchmal hast du gute Erfahrungen, dann ist alles in Ordnung und du verstehst auch alles, aber dann kommen wieder schlechte Erfahrungen und dann bist du plötzlich wieder völlig am Boden zerstört und denkst dir, Gott, wo bist du? Und wenn Erfahrungen dein Fundament sind, dann hast du ein relativ schwaches Fundament. Unser Fundament muss die Wahrheit Gottes sein. Unser Fundament muss die Liebe Gottes sein. Unser Fundament muss Jesus Christus sein und nicht die Erfahrungen, die wir mit Jesus machen oder eben nicht machen. Damit, dass wenn wir auch mal Erfahrungen machen, die nicht in unseren Schuhkarton passen, wir trotzdem sagen können, Gott, ich verstehe es zwar nicht, aber ich möchte lernen, dir zu vertrauen, denn ich weiß, du liebst mich trotzdem so, wie ich bin. Und mein Gebet für uns alle ist es, dass wir in den Momenten, wo unsere Erfahrungen nicht mit unserem Glauben übereinstimmen, wir zu Jesus kommen, ihn auf eine ganz neue und interessante Weise kennenlernen dürfen, weil wir wissen, Gott ist immer noch dasselbe. Dass wir durch diese Erfahrungen einen ganz besonderen Zugang zu Jesus finden, den wir vielleicht sonst gar nicht gehabt hätten. Und dass wir durch diese Erfahrungen, die manchmal nicht so einfach zu ertragen und schon gar nicht zu verstehen sind, einen ganz neuen Weg finden, auch Gott anzubeten. Und ja, es ist okay, Gott anzuklagen. Ja, es ist auch okay, auch unsere Fragen, unseren Zweifel vor Gott zu bringen. Solange wir nicht in unseren Anklagen und Zweifeln stecken bleiben, sondern uns immer wieder auf unsere Knie wiederfinden und sagen, Gott, wir verstehen es zwar nicht, aber ich möchte trotzdem lernen, dir zu vertrauen. Das wünsche ich uns. In Psalm 13, Vers 6 heißt es, wie schon gesagt, ich aber vertraue deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du hast mir Gutes getan. Gott hat Gutes an uns getan. Und ich wünsche uns, ich wünsche dir, jeder von uns hat so eine Schachtel. Jeder von uns, je nachdem, wie du aufgewachsen bist, du hast auch deine Glaubensbox und hoffst, dass Gott möglichst in deiner Box bleibt. Aber wenn Gott mal aus dieser Box aussteigt und du Dinge nicht einordnen kannst, halte trotzdem fest an Jesus. Halte fest an Jesus und vertraue darauf, dass Gott trotzdem den Weg mit dir zu Ende geht, auch wenn wir nicht immer alles verstehen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir auch in dieser Unstimmigkeit, die wir immer wieder erleben, in diesem Zweifel, den wir immer wieder begegnen, trotzdem lernen dürfen, an dir festzuhalten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir auch in dieser Dissonanz, die wir in verschiedenen Bereichen vielleicht manchmal erleben müssen, nicht verzweifeln, sondern unseren Zweifel und unsere Sorgen vor dich bringen und immer wieder uns vor dir beugen und in Anbetung zu dir kommen, weil wir wissen, Herr Jesus, du bist immer noch dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wir danken dir, Jesus, dass deine Liebe, deine Gnade, deine Barmherzigkeit, dass du, Herr Jesus, das Fundament unseres Lebens bist und nicht die Erfahrungen, die wir manchmal in unserem Leben machen, auch wenn sie uns helfen, in unserem Glauben zu wachsen. So bete ich für uns alle, Herr Jesus, und danke dir für die Bewahrung, danke dir für deinen Schutz, aber ich danke dir auch, dass du uns durchhilfst in Zeiten, wo wir Bewahrung nicht erlebt haben, wo vielleicht Dinge geschehen sind, die wir uns besser nicht gewünscht hätten. Ich danke dir, Jesus, für deine Treue, für deine Liebe zu uns und für die Kraft, an dir festzuhalten. Amen.